Ja, meinerseits auch einen gesegneten Tag. Ich freue mich, dass wir wieder hier sein dürfen. Und ja, es ist Herbst geworden. Vor 2 Wochen haben wir noch alle den rechten Sommer genossen. Und jetzt ist es einfach frisch. Letzten Samstag sind wir in Bayern unterwegs gewesen. Graupelschauer 4 Grad. Uah, frisch. Die Zeit hat sich gewendet. Die Zeiten wenden sich. Wir sind wieder im Herbst und es geht wieder, ja, in Richtung Weihnachten. Aber dazu später mehr. Ganz später, wenn wir nachher die Ansagen machen. Ja, wir sind in einem Herbst angekommen und ich weiß nicht, ob ihr die Zeit nutzt. So Herbst, Winter ist ja so ein bisschen jetzt die Veränderung. Lest ihr gerne? Darf ich mal fragen, welches Buch habt ihr als letztes gelesen? Einfach mal kurz einen Titel reinrufen, wenn jemand gerade irgendwann dieses Jahr mal ein Buch gelesen hat. Bitte? Okay, ich habe es immer noch nicht verstanden, aber es ist bestimmt gut. Gut. Okay, noch ein anderes Buch. Der Himmel war hier und dann? Fein, aber oho. Super. Mhm. Gut, ist die PowerPoint da? Muss ich mal angeschaltet? Okay, und drücken auf Play. Ja, da ist sie, genau. So. Welches Buch hast du gelesen? Genau, das war meine erste Frage und ich verrate euch, welches Buch ich gelesen habe. Blackout. Das ist ein Buch, allerdings muss ich ehrlich sagen, habe ich nicht dieses Jahr gelesen, sondern das habe ich schon 3-4 Jahre vorher gelesen. Und als ich das gelesen habe, das war echt fesselnd, das ist ein voller Roman, so richtig krass. Also als ich den gelesen habe, habe ich gedacht, wow, das ist total mitreißend. Und ihr kennt das bestimmt, wenn man solche Romane und solche Bücher liest, die ein bisschen Fiktion haben und gleichzeitig so mit der Realität verschwinden, dann hat man so das Gefühl, man kriegt nicht mehr mit, hat man jetzt Nachrichten gehört oder Buch gelesen. Also und dieses Thema in diesem Buch, dieses Blackout, beschreibt das Szenario, was wir gerade auch in den Medien hören. Das heißt, ups, Strom aus, ganz Europa im Dunkeln. Was passiert? Wie geht das ab? Was sind die Folgen? Was sind die Konsequenzen? Werden da einzeln beschrieben? Und wow, spannend, eine Jagd durch ganz Europa. Und am Ende der Geschichte ist es so, dass dann wirklich auch zum Ende natürlich alles wieder anders wird. Es wird gut, die Bösen werden gefangen, die Gerechtigkeit wird wieder herrschen, ist wieder hergestellt und man lernt in einer anderen Welt zu leben, die sich dann verändert hat. Und das ist wirklich, ja, wie gesagt, ein gutes Buch. Und ich habe mit Annette ja auch schon einige Jahre zusammen. Und wenn ich ein Buch lese, dann will ich die Spannung haben bis zum Ende. Wenn Annette das Buch liest oder ein Buch liest, dann ist es ganz oft so, dass sie das Buch vorne anfängt zu lesen. Und dann mal ganz nach hinten geht und mal guckt, wie es ausgeht. Und dann wieder sagt, dann wieder zurückgeht und vorne die ganze Sache legt. Und dann sagt sie, ey, ich kann so diese Spannung von Anfang bis Ende einfach besser tragen. Es ist einfach so. Es ist unterschiedlich. Man darf das ja machen, wie man möchte. Und so geht man in die Sachen rein. Genau. Und ich habe gedacht, das ist ein gutes Bild. Und mein Thema heute ist Leben in der Zeitenwende. Und Zeitenwende ist so ein bisschen, wo wir ja gerade drin stecken, wie ich schon gesagt habe. Nachrichten braucht man nur hören. Und Zeitenwenden, sagt man immer so, das sind so diese einschneidenden Erlebnisse, epochale Veränderungen. Wir schauen zurück und sagen vielleicht, meine Hochzeit, das war eine Riesenveränderung, das war ergreifend, das hat mich total verändert, hat das Leben verändert, richtig. Dann sind wir vielleicht ein bisschen älter und schauen auf 89 zurück und sagen, was für eine Änderung, was für eine Veränderung war das damals? Und so weiter. Und dann spricht man halt von, was weiß ich, man geht zurück zur Reformation und so weiter und merkt, es gibt immer wieder einschneidende Veränderungen. Und ich denke, wir stehen auch vor einschneidenden Veränderungen in unserer Weltgeschichte. Und ich möchte heute auf einen Text kommen gleich mit in der Apostelgeschichte. Und aber wenn wir da reinschauen, was heute gerade läuft, also wenn man gerade gestern oder so nur mal in die Nachrichten reinschaut, was wir für eine riesengebeutelte Zeit haben mit Kriegen und jetzt wieder neue Kriegsschiffe zwischen Taiwan und China auftauchen. Oder wir haben eine Finanzkrise, wir haben Klimakrise, wir stecken in einer Veränderung, die ist grandios. Und gleichzeitig haben wir also eine gesellschaftliche Veränderung, die ist auch unwahrscheinlich umgreifend. Wir haben Völkerwanderung, wir haben also ja, verschiedenste Erlebnisse, wo man merken, was ist hier los in Politik, Korruption, Machtmissbrauch, sexuelle Vergehungen und sonstige Sachen. Man sagt, was ist hier los in unserer Gesellschaft, was passiert hier alles? Und gleichzeitig werden Anstrengungen unternommen, weltweit, wo man sagt, man muss doch so irgendwie wieder unter die Füße kriegen, man möchte das irgendwie wieder kontrollieren, man möchte wieder vielleicht zurückkehren in dieses vor 3 Jahren, was wir erlebt haben, vor 4 Jahren, wo das noch so normal war. Aber man merkt es ja, das klappt nicht mehr. Man kriegt es irgendwo nicht mehr gefasst. Man spricht vom Great Reset, dass alles anders wird nach Covid. Alles wird sich verändern, alles wird umgebaut. Wir werden diese Welt so nicht mehr haben. Und da sagt unser Bundeskanzler selber in dem Zusammenhang, in seiner Rede, als es zum Kriegsausbruch in der Ukraine kam, wir erleben eine Zeitenwende. Und was das bedeutet, die Welt wird nicht mehr dieselbe sein wie vorher. Also unsere Politik ist sich dessen bewusst, dass wir in so einer Zeitenwende stecken. Es wird sich ändern. Es wird sich einfach alles verändern. Und wir wissen noch nicht, wohin das geht. Und die Welt wird nicht mehr sein wie vorher. Und man macht das. Wie gesagt, man versucht es. Und interessant ist mir aufgefallen, dass dieses Mal, also wir haben ja, wie gesagt, 89 und so verschiedene epochale Veränderungen. Und die waren immer so punktuell, also die Welt. Man hat früher bipolare Welt gehabt, Ost, West. Heute ist es multipolar. Heute weiß man gar nicht mehr, wo sind denn eigentlich die Pole. Da entsteht China-Connection, da entsteht Amerika und Süden und alles. Also wo man merkt, da ist so viel im Umbruch. Man weiß nicht mehr, wo es hingeht. Aber jetzt versucht man global, wie damals in Babel, einfach eigentlich wieder, wir Menschen kriegen es. Wir wollen das jetzt regeln. Wir wollen das mit weltweiten Organisationen, Weltwirtschaftsforum, was haben wir denn noch alles? WHO mit 18 verschiedenen Organisationen, die versuchen irgendwie das wieder zu steuern und zu lenken. Ja, also echt krass, was sich alles tut. Und man muss einfach sagen, ja, wohin wendet sich die Zeit? Wir können es einfach nicht sagen. Man weiß es einfach nicht. Also so mein rein menschlich im ersten Ansatz. Und das sind wirklich auch, wenn ihr das euch ein bisschen auseinandersetzt oder da reinhört und das versucht zu verfolgen, so viele verschiedene kontroverse Informationen, die auf uns einstürmen. Und es werden so viele Fakten verstreut, dass man einfach, die auch um unsere Aufmerksamkeit ringen, dass man sie nicht mehr zusammenkriegt. Also man kriegt das nicht mehr. Dann ringen Faktenchecker um unsere Aufmerksamkeit und bestürmen uns mit Informationen. Und man kriegt das einfach nicht mehr hin. Oder man hat einfach auch dann die Überlegung und sagt, ey, was wird hier nicht mehr diskutiert? Hier werden einfach nur noch Fakten hingestellt, glaub sie oder lass es, und es wird polarisiert und ich sage mir, was ist denn hier los? Das hilft doch nicht. Kein Diskurs, keine Diskussion mehr, keine These, keine Antithese mehr, ein Ringen um gute Schritte vorwärts. Es wird manchmal so schmal gestellt alles nur und das ist schade. Und dann will man einfach vielleicht auch durch diesen Ansatz zu sagen, so ist es, so müssen alle laufen, so muss es gehen, einfach Klarheit schaffen und eine Linie geben. Und dann frage ich mich, was macht das mit dir? Was macht es mit mir, habe ich gefragt. Ich habe gemerkt, die letzten 2 Jahren haben mich echt ziemlich durcheinander gebracht, haben mich richtig durchgerüttelt und überlegt, wie gehe ich darauf ein. Und wir reagieren ja total unterschiedlich. Wir sind menschlich so unterschiedlich. Wir sind vom Typ her unterschiedlich. Und dann kann man vielleicht, was mir nahe liegt, erstmal mit Angst reagieren, Isolation, Flucht, manche gehen in Widerstand, in Kampf, manche passen sich an, wollen einfach den Kopf in den Sand stecken und es soll einfach nur wieder weggehen, soll es einfach nur wieder normal werden. Das sind unsere verschiedenen Typen, wie wir reagieren und wie wir rausgehen. Und das Ausmaß der Geschehnisse nicht mehr wahrnehmen zu können und das nicht mehr kontrollieren zu können, das erzeugt manchmal dann einfach sagen, okay, ich gucke mal, was die Masse macht, ich gehe da mit, ich gehe konform und orientiere mich daran und gewinne dadurch wieder meine Sicherheit. Lange Rede, kurzer Sinn, es ist einfach im Werden, in uns am Arbeiten und wir wissen noch nicht genau, wie es sein wird. Und wir fragen uns letzten Endes, wem kann ich vertrauen? Bei so vielen Informationen. Wer ist das? Und letzten Endes ist es wirklich so, dass wir eine Glaubensfrage haben, die wir diskutieren. Dass wir sagen, wem kann ich vertrauen? Wem kann ich glauben? Wie komme ich in dieser Sicherheit weiter? Und wie kommen wir durch diese Zeitenwende? Und das sehe ich eigentlich ganz hilfreich. Das, was ich mein Leben lang schon versuche und auch in dem Zusammenhang gemacht habe. Ich muss einfach das, was gerade passiert, in Licht der Bibel sehen, ins Licht der Bibel rücken. Und dann, wenn ich, bevor ich die Tageszeitung aufmache, meine Bibel aufmache, bevor ich die News-App aufmache oder die Kent-Channels lese, mache ich meine Bible-App auf und lese sie und gucke, was sagt mir Gott, damit ich dann den Alltag und das, was auf mich einstürmt, eigentlich richtig einsortieren kann und wieder Grund finden kann. Die Zeitenwende werden wir nur im Licht der Bibel verstehen und auch Sicherheit bekommen. Und Leben in der Zeitenwende möchte ich heute mit uns kurz drei Gedanken anschauen. Das heißt eigentlich, wir müssen in der Zeitenwende vom Ziel her leben. Wir müssen oder wir sind eingeladen, in der Kraft des Heiligen Geistes zu leben in der Zeitenwende. Und wir sollen in der Zeitenwende mit dem Evangelium unterwegs sein. Und das ist in der Apostelgeschichte, sehen wir einen wunderbaren Text. Und die Apostelgeschichte ist ja geschrieben, epochale Zeitenwende. Lukas schreibt das Lukas-Evangelium als Arzt, als Wissenschaftler, als Faktenchecker, als jemand, der wirklich dabei war, ein Jünger, der mit Jesus unterwegs war, Jesus erlebt hat, wie er Wunder getan hat, wie er gelehrt hat, wie er gepredigt hat, wie sie Erfolg hatten, wie er 5000 gespeist hat, wie er in Jerusalem eingezogen ist. Und genauso hat er den Leidensweg erlebt. Hat er sein Versagen erlebt? Hat er das Versagen seiner Jünger, seiner Mitjünger erlebt? Hat den Tod mitbekommen? Hat den Verlust der Hoffnung in Jesus erlebt? Und dann erlebt er, wie Jesus aufersteht, 40 Tage mit ihnen unterwegs ist und was er tut, was er redet und was er erlebt. Und dann sagt er, jetzt muss ich aufschreiben, was Sache ist. Einmal das Evangelium und zweitens die Apostelgeschichte. Und die Apostelgeschichte ist das Buch der Zeitenwende schlechthin. Ganz, ganz krass. Und da lesen wir in den ersten Kapitel, im Vers 6 und 7, die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten das Reich Israels? Hey, die hatten diesen Jesus erlebt. Die wussten als Juden, der Messias kommt. Und er war das erste Mal ans Kreuz gegangen. Und jetzt wird er jetzt durchstarten. Jetzt, wo er so die Vollmacht und die Autorität gezeigt hat als Auferstandener. Und dann sagt Jesus, nö. Er sprach aber zu ihnen, es gebührt euch nicht Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Da wird noch was Zeit vergehen, sagt er. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und in Samaria und bis ans Ende der Welt. Da sagten die Männer, die dann dazu kamen, zwei Engel, die sich zu der Gruppe gesellt haben, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht gen Himmel, dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn gesehen habt. Und das ist die Geschichte schlechthin. Das heißt also, er kommt noch nicht in Macht und Herrlichkeit, sondern er gibt uns einen Auftrag. Er gibt uns erstmal eine Ausrüstung und zweitens einen klaren Auftrag. Er sagt, okay, ich werde wiederkommen, aber es weiß weder ich noch irgendeiner der Engel oder sonst irgendwas, was allein Gott der Vater. Ich werde aber wiederkommen und bis dahin habt ihr einen Auftrag. Und die Ausrüstung und der Auftrag stehen bis heute unveränderlich. Die ist nicht aufgelöst worden. Und wir dürfen heute, wenn man in die Bibel schaut, wirklich nach vorne schauen und sagen, ja, Jesus wird kommen. Jesus wird kommen in den Wolken, um seine Gemeinde zu holen. Und Jesus wird kommen in Macht und Herrlichkeit und wird sein Reich noch aufrichten. Aber dazwischen ist eine große Zeit. Dazwischen ist eine Zeit, die noch läuft. Weder die Engel im Himmel noch nicht einmal der Sohn wissen, wann diese Zeit soweit ist. Und das ist interessant. Er weiß genau, warum er da war. Er hat es gesagt, er ist gekommen, um sein Leben als Lösegeld für viele zu geben und um die Menschen zu erretten. Und das interessante Dritte ist, dass er erfüllt, was im Alten Testament steht. In Jesaja lesen wir, es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, die Stämme Jakobs aufzurichten und die Zerstreuten Israels wieder zurückzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht der Völker gemacht, dass mein Heil reiche bis ans Ende der Erde. Und diesen Teil der alttestamentlichen Verheißung, der beginnt und der wird gestartet mit der Gemeinde, mit der Start der Apostelgeschichte in diese Zeit hinein, wo Gott sagt, ich will das Heil über das Volk der Juden Israel hinaus in die Nationen bringen, in diese Welt. Und so macht er alle seine Jünger, damals die Jünger, die direkt mit Jesus gelebt haben, und das sagt Paulus hier, die Gläubigen sind Botschafter an Christi Stadt. Es ist ganz große epochale Veränderung, Altes Testament, Gottes Geist in den Bezug, Aufgaben bezogen, Personen bezogen am Wirken. Und Israel hat den Auftrag, die Juden haben den Auftrag, den Messias zu verkünden. Es geschieht nicht so richtig. Und jetzt sagt Gott, okay, jetzt ist es die Gemeinde, jetzt sind es die Gläubigen, die mache ich zu Botschaftern, die sollen das Evangelium verkündigen. Und das ist die Gemeinde. Und da sind wir beauftragt. Und interessant, Paulus wusste genau, er ist ein studierter Jude gewesen, der wusste genau, was Sache ist. Er sagt, das wird so lange sein, ich will euch, liebe Brüder und Schwestern, dieses Geheimnis nicht verhehlen, damit ihr nicht selbst euch für klug haltet, Verstockung ist ein Teil Israels widerfahren. Und jetzt kommt das echt Wichtige. Bis die Zahl, die volle Zahl der Heiden hinzugekommen ist. Das heißt, Gott möchte aus dem Volk der Nation, der Völkern der Nationen, aus den Heiden heraus auch seine Gemeinde haben. Er ist nicht nur auf Israel und auf die Juden konzentriert gewesen. Seine Liebe galt immer der gesamten Menschheit. Und das ist unser Auftrag. Und da geht es dran, das durchzuführen und dabei zu sein und uns da hineinzubringen. Und dann sagt er, wenn das abgeschlossen ist, dann werde ich wiederkommen. Ausrüstung ist da, Auftrag ist da, ich muss wissen, wo die Reise hingeht. Und wenn Jesus wiederkommt, dann sagt er in Matthäus 24 und an vielen anderen Stellen, pass auf, wenn Folgendes passiert, dann hört ihr schon die Alarmglocken, beziehungsweise dann, biblisch grünt der Ölzweig, dann wird der Ölbaum, dann werden die Knospen reif, dann seht ihr, dass ich wiederkomme. Und dann muss man mal reinschauen, okay, Israel ist der erste Punkt, wo ich sage, das ist sehr interessant anzuschauen, was gibt es da für Zeichen? Israel hat die Verheißung in Hosea im Alten Testament, dass es eine lange Zeit gibt ohne Gottesdienst, ohne Land, Verstreuung, Diaspora, nichts wieder. Das ist eine lange Zeit, aber zum Ende der Zeit sollen sie wieder zurückkommen. Ich will euch aus allen Völkern herausholen und euch aus allen Ländern sammeln, wieder in das Land zurückbringen, Hesekiel. Ja, und jetzt schauen wir mal in unsere kurze Geschichte, die man relativ einfach überschauen kann. 70 nach Christus, okay, das ist schon wirklich weit her, aber da wissen wir, da ist Jerusalem und Israel dann zerstört worden und die Juden in die Zerstreuung gekommen. Und seit 1882 ist die Rückkehr der Israelis in ihr Land, hat sie angefangen. Und wir können das sehen. Es gibt inzwischen schon wunderbare Aufzeichnungen dessen, wie das Volk Israel zurückgekommen ist in dieser Zeit. Und ihr seht ja zwei richtige große Ausschläge. Hier in 58, natürlich nach dem Ersten Weltkrieg, Zweiten Weltkrieg. Oder dann 88 bis 98 in den 10 Jahren nach der Wende auch eine massive Rückkehr der Israeliten. Und heute von 9 Millionen Einwohnern über 6 Millionen Juden im Land zurückgekehrt, wie verhießen. Hat man das schon mal in anderen Ländern erlebt? Hat man das wirklich so? Ein Staat, der nicht mehr da war, existiert wieder und sein Volk kommt zurück, ist da, hat einen eigenen Staat und eine eigene Hauptstadt und es geht wieder weiter? Krass, ne? Oder Hesekiel 38, als ich die Nachrichten gehört habe, habe ich gesagt, wow, ich habe gerade derzeit mal diese Kapitel gelesen, Hesekiel 38, da wird drin geschrieben, dass Rosh, Meshech und Tubal ein Bündnis schließen. Und dann guckt man in die Nachrichten und sieht, okay, da gibt es ein Abkommen zwischen Russland, Iran und Türkei. Und wenn man ein bisschen da nachgräbt, was Rosh, Meshech und Tubal ist, dann kriegt man das mit und sagt, genau, das sind die Gegenden des heutigen Iran, Iraks, Türkei und Russland. Und die schließen ein wirtschaftliches Abkommen gerade. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das ist, was da in der Hesekiel 38 geschrieben ist, aber hallo? Da passiert was, was man damit vergleichen kann. Das erste Mal in der Weltgeschichte. Das gibt mir noch zu denken. Krass, ne? Also, total interessant. Wenn man das so sich anschaut. Matthäus 24, gehen wir jetzt nur ganz schnell durch, wird aufgezeichnet, was alles passiert. Und es wird in Wehen beschrieben. Jetzt Annette und ich, wir sind die absoluten Profis bezüglich Kinderkriegen und wie das so läuft und so. Musste ich mich einlesen, sorry. Es ist so, dass man, wenn Kinder kommen, also man sagt, die erste Phase des Kinderbekommens sind Wehen. Die Schmerzen, die sind da und die kommen. Und die werden irgendwann schwerer und schlimmer. Und Jesus beschreibt das hier und sagt, okay, das sind genau diese Zeichen. Verführungen, Kriege, Kriegsgerüchte, Kriegsgefahr, Hungersnöte, Seuchen, Erdbeben. Ja, das haben wir, eine gesamte Menschheitsgeschichte läuft das so. Ja, und das ist so. Und das zeigt eigentlich, es kommt was, es muss auch was kommen. Wir sind nicht da, wo wir hinwollen. Und dann Kriege weltweit, schauen wir mal kurz dahin. Dann sieht man, was da so in den Jahrhunderten entstanden ist, die aufgezeichnet worden sind. Und dann sieht man, wow, das geht zum Schluss ganz schön jetzt in den letzten Jahren ab. Oder Erdbeben weltweit. auch eine enorme Entwicklung, wenn man mitkriegt, was sich da alles tut. Und wenn man da schaut, ganz rechts, die 578 in 2000 bis 2021. Und dann habe ich rechts nochmal nachgeguckt, in 2022 sind allein, also in der ersten, von 2000 bis 2021 sind alle Erdbeben irgendwie aufgeführt in dieser Statistik, auch kleinere bis größere. Und dann in der 22er Statistik habe ich nur die rausgenommen, die in der Richterskala 5 bis 7 sind. Was da abgeht. Also es tut sich was. Und wie ihr merkt, die Kurven werden hinten höher. Jetzt muss ich nicht viel dafür erklären. Es ist nur interessant, dass die Bibel sagt, es wird mehr. Die Wehen werden heftiger und wir kommen in eine zweite Phase. Und die zweite Phase zeichnet sich ab durch Verfolgung der Christen. Mehr als 360 Millionen Christen leiden aktuell Verfolgung. Massiv oder weniger massiv, aber können nicht ihren Glauben ausleben. Noch never ever in der Welt gab es so viele Verfolgung der Christen. Heute. Abfall, Verrat, Treuebruch, Steigerung der Verführung, Steigerung der Bosheit, Verlust der Liebe, weltweite Verkündigung des Evangeliums. Ups. Ich war doch 19 bei Wycliffe und die haben mir erzählt, dass in den nächsten Jahren es so weit ist, dank der Technik, dass fast man sagen kann, jede Nation, jede Sprache hat grundsätzlichen Zugang zum Evangelium. Ups, das lese ich doch da auch. Interessant. Zeitenwende. Echt, was da so alles abgeht. Und dann kommt eine dritte Phase und die wird richtig tough. Das ist die Phase, wo die Geburt startet, wo es richtig abgeht. Zeichen hier, Auftreten des Antichristus, die große Trübsal, mehr falsche Christe, falsche Christusse, falsche Propheten und Zeichen und Wunder. Und dann kommt die Wiederkunft, die Geburt, dann kommt die Wiederkunft Jesu in diesem Bild, was hier uns vermittelt wird. Und das ist so krass, das zu erleben, dass wir merken können, hier bewegt sich so viel. Und wenn wir, wie gesagt, die Bibel daneben halten, neben das, was wir hören, dann entsteht ein Bild. Die Bibel sagt uns, dass die Gläubigen, und da gibt es verschiedene Ansätze, das muss ich jetzt gleich voraussagen. Es gibt verschiedene Denkrichtungen oder auch Ansätze, wo man sagen kann, wie ist das alles zu interpretieren und was ist mit der Gemeinde in dieser Situation. Und bis vor 200, 300 Jahren war das undiskutiert, dass man gesagt hat, eigentlich ist das, was wir hier lesen, eine Phase, auch noch gerade diese letzte Phase, diese große dritte Phase der Drangsal, der Trübsal, der intensiven Gerichte, die Gott über diese Welt ausgießt und die man in der Offenbarung lesen kann, ist es eigentlich ganz klar, dass da die Gemeinde nicht mehr teilhaben wird. Und ich weiß, da gibt es heute theologische andere Ansichten und die kann man auch diskutieren, aber ich sehe am schlüssigsten das, was damals schon gegolten hat und was die Bibel mir so eigentlich auch erklärt. Weil wir lesen zum Beispiel in Thessaloniker, im 2. Thessaloniker, den folgenden Text, dass die Gemeinde da nicht mehr da sein wird. Und jetzt wisst ihr, sagt auch hier Paulus, was ihn, den Widersacher, der auftritt in dieser großen Trübsalzeit, noch auffällt, bis er offenbar wird zu seiner Zeit. Denn das Geheimnis des Frevels ist bereits wirksam, nur muss der, der es jetzt aufhält, erst hinweggetan werden. Und dann wird der Frevler offenbar. Und das ist sehr interessant. Also irgendwas hält diese letzte Zeit noch zurück. Und in der Bibel lesen wir und lernen wir, dass wir als Kinder Gottes bei unserer Wiedergeburt den Heiligen Geist bekommen, wir versiegelt sind, wir der Tempel Gottes sind, durch uns Christen. Christus in dieser Welt aktiv ist und der Heilige Geist aktiv ist. Und wenn der weggenommen wird, so gehe ich hier davon aus und so spricht hier der Paulus, dass man sagen kann, dann wird der Teufel volle Freiheit haben, zu machen und zu tun, was er will. Dann wird es richtig, dann wird er nicht mehr zurückgehalten. Und das ist so eine Grafik, die das zusammenfasst, wo man sagen kann, nach dem Kreuz, nach der Auferstehung ist Jesus in den Himmel gegangen, dann kommt diese lange Zeit der Gemeinde, wo niemand weiß, wie lange die ist. Aber dann kommt der Tag der Entrückung, wo die Gemeinde von dieser Erde herausgenommen wird. Und dann beginnt diese Zeit der Gerichte und der 7 Jahre Trübsal, die man auch ganz klar in der Bibel findet. Hier steht nochmal das zusammengefasst. Entrückt werden auf den Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir sein bei dem Herrn alle Zeit. Und das ist wirklich diese Zukunft, die uns Gott gibt. Nicht Gericht, sondern er sagt uns, ich bestimme euch nicht zum Zorn, sondern dazu, die Seligkeit zu besitzen durch den Herrn Jesus Christus. Also Gott hat uns nicht vor zu strafen, als seine Kinder durch viele Sachen noch zu läutern oder sonst was. Diese Art, schlechte Zeit, diese Verfolgungszeit, die da kommen wird, die wird einmalig sein, so wird sie nie zuvor gewesen sein. Jetzt haben wir schon Trübsale und Verfolgungen. Aber was dann passieren wird, wird unvergleichlich sein mit dem, was bis jetzt schon passiert ist. Es ist gut, wenn wir die Zeichen der Zeit erkennen und wissen, wo die Reise hingeht. Und ich bin total dankbar, dass uns da Gottes Wort Klarheit drüber gibt. Und damit ist es eigentlich auch ganz wichtig, dass wir wissen, dass wir in einer Zeitenwende in der Kraft des Heiligen Geistes leben sollen und können. Und dass wir das nutzen. Weil wenn wir die Zukunft der Gläubigen kennen, dann können wir einen anderen Standpunkt finden. Dann können wir einen festen Standpunkt finden. Und wenn die Situation so ist, ermutigt uns auch Gott und sagt durchaus, also passt auf, die Zeit wird sich ändern. Ihr werdet in der Welt Angst haben, sagt Jesus. Das ist so, das dürfen wir haben, das ist ganz normal, das brauchen wir nicht wegdiskutieren. Wir haben Angst, wir haben Unsicherheit. Er sagt uns auch, ich gebe euch einen Tröster, ich gebe euch einen Beistand, ich gebe euch einen Lehrer, ich gebe euch hier viel Hilfen, dass ihr das verstehen könnt, was passiert. Und das ist so wichtig, dass dieser Geist Gottes uns das erklärt und wir studieren und wir zuhören, wenn er redet, wenn er uns in der Bibel begegnet, in der stillen Zeit oder irgendwo, dass wir merken, hier will uns Gott lehren, er will uns verändern, er will uns rausholen, er möchte uns weiterbringen, er möchte Wissen geben, damit wir Klarheit gewinnen, damit wir sicher werden. Und dann sagt er, der Tod hat es nicht das letzte Wort. Müsst ihr Korinther lesen, da ist das wunderbar im 15. Kapitel beschrieben, wie sicher und klar Gott sagt, dieser fleischliche Leib wird nicht die Herrlichkeit erlangen können. Da braucht es einen neuen Leib, einen Auferstehungsleib. Und er wartet auf uns. Und wenn ich das weiß, dann tröstet mich das, dann hilft mir das. In Krankheit, in einem Abschied von Menschen, in diesen Dingen, weil ich weiß, wir werden auferstehen in einem neuen Leib. Und das ist Lehre der Bibel. Das ist nicht Fantasie, das ist nicht Axels Gedankengut oder irgendjemandes, sondern das ist biblische Lehre. Und das muss ich wissen, dass es so ist, dass es darauf zugeht. Und wir werden beim Herrn sein alle Zeit. Das ist unsere Zukunft. Diese Zeit, die hier ist, die wird vergehen, wie eine Uhr abläuft, wie der Wecker morgens klingelt. Irgendwann ist die Zeit rum und dann werden wir beim Herrn sein. Alle Zeit. Wie krass. Und dann werden wir werden vor einem Preisrichterstuhl Christi offenbar werden für das, was wir gelebt haben, für das, was wir getan haben. Aber das wird sein wie nach einem Erfolg. Wenn ich einen Marathon beendet habe, dann bin ich nicht unbedingt der Erste, das weiß ich. Aber ich werde am Ende einen Lohn empfangen, ich werde eine Urkunde empfangen und ich werde vor dem gelobt mit Willkommen empfangen im Ziel. Mit einer Fangemeinde. Und das ist total schön. Und darauf laufe ich zu. Und Paulus benutzt genau dieses Bild, sagt, ich laufe den Kampf, ich renne diesen Kampf, ich weiß, mein Ziel liegt, meine Krone liegt bereit und da werde ich eines Tages in die Zielgerade einlaufen und dann beim Herrn sein für alle Zeit. Wir sind Erben, Teilhaber der Herrlichkeit. Die Herrlichkeit Gottes, die können wir nicht fassen, weil wir sie überhaupt nicht erfassen können, weil sie so anders ist, aber so groß und so mächtig, dass es uns bewegen kann. Wir werden Teilhaber sein oder Teilnehmer an der Hochzeit des Lammes. Wenn das große, die große Hochzeit der Gemeinde Jesu mit seinem Bräutigam, dem Herrn Jesus, in der Herrlichkeit sein wird, da werden wir Teilhaber sein. Teilhaben an einer Hochzeit ist ein Riesenevent. Es macht richtig Spaß und es ist doch so schön es zu erleben. Aber was wir dort nochmal erleben, wird unsere Dimensionen sprengen. Leben mit dem verherrlichten Leib, abwischen alle Tränen, kein Leid, kein Geschrei, keine Schmerzen mehr. Wow, das ist unsere Zukunft. Hast du sie vor Augen? Mir geht es oft verloren im Alltag, echt. Aber ich muss es mir wieder anschauen und sagen, ja, das ist es. Und dann ist mir die Frage, dass wir sagen können, na ja, habe ich die Herrlichkeit? Ist die Herrlichkeit mein Zuhause? Ist das, wo ich drauf zugehe? Und ich glaube, da müssen wir uns echt ermutigen und wirklich den Heiligen Geist in unserem Leben lassen und auch damit beschäftigen, dass er uns das aufbröselt, dass er uns das aufzeigt, dass wir da drin unsere Hoffnung, unseren Halt finden und dass wir unsere Perspektive verändern und sagen, jawohl, die Herrlichkeit ist mein Zuhause. Das ist meine Zukunft. Und jetzt kann ich investieren. Jetzt ist eine Aufgabe. Jetzt ist eine Zeit, die ich nutzen kann. Aber diese Herrlichkeit, auf die gehe ich zu. Ich habe dann, soll man sagen, ich habe keine davor gemacht, gute Nachricht. Das sind die Stellen, sorry, habe ich gerade nicht weitergeklickt, die, wo ich zitiert habe, wo ich die Ergebnisse gemacht habe. Jetzt diese keine eine gute Nachricht. In unserer Zeit, und das ist, was Paulus hier dem Timotheus schreibt, sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden. Denn die Menschen werden viel von sich halten, geldgierig sein, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, schändlich, haltlos, zuchtlos, den guten Feind, Verräter, unbedacht, aufgeblasen. Sie lieben die Ausschweifung mehr als Gott. Sie haben den Schein der Frömmigkeit, aber deren Kraft verleugnen sie. Wow. Ich muss wissen, wo meine Zukunft ist und kann gleichzeitig akzeptieren, dass das kommt und dass wir in dem leben. Das ist eine Spannung, die ist krass, aber sie ist so. Und Gott lässt sie uns erleben. Und wir müssen sie einfach aushalten. Und wir müssen sie akzeptieren. Den Fuß oder die Sicht in die Ewigkeit und gleichzeitig sagen, ja, in dieser Welt, das wird nicht mehr besser. Also die Zeit, ob die nochmal besser wird, vielleicht wird sie nochmal, vielleicht können wir nochmal durchstarten, dass sich einiges einrenkt. Aber aktuell sehe ich das eigentlich wirklich krass sich abzeichnen. Und als ich das vor kurzer Zeit schon mal weitergegeben habe, hat mir ein lieber Mann gesagt, sagt er, Axel, das will ich nicht. Ich will nicht in dieser Zeit leben. Ich habe ein Kind, das ist 3 Jahre alt. Ich möchte nicht, dass, wenn ich das so sehe, was da auf die Welt zukommt, ich möchte das nicht. Ich möchte Sicherheit, ich möchte Zukunft für mein Kind haben, ich möchte Hoffnung. Und dann habe ich gesagt, ja, ich verstehe dich so gut. Ich verstehe dich so, so, so gut. Jeder, der das hat oder liebe Freunde oder Geschwister hat, die Jesus nicht kennen und wo man nicht weiß, man teilt die Zukunft, dann blutet einem das Herz, dass man vielleicht da den einen oder anderen nicht, und wir es wissen, dass es nicht, wir die Hoffnung teilen und euch die Zukunft teilen werden. Aber ich habe ihm gesagt, du, dein Kind, Gott ist gerecht. Gott ist Gerechtigkeit. Gott wird immer gerecht richten und richtiges Urteil treffen. Wir brauchen uns doch keine Sorgen machen um Kinder und um diese Fragen, wie wird er entscheiden? Seine Liebe ist so groß und er wird richtig entscheiden über jeden einzelnen Menschen. Ich kann es nicht auflösen, es ist der Weg, aber ich weiß, dass ich Gott vertrauen kann in seiner Gerechtigkeit, dass er über jeden einzelnen Menschen richtig rechten, urteilen wird. Auch über die Frage, welche Gemeinde oder wie sind die verschiedenen Gemeinden. Gott wird absolut gerecht und Gerechtigkeit walten lassen. Und wir dürfen wissen, ja, dass es gut sein wird, was er tut. Und wenn die Zeit da ist, wir zum Herrn gehen, dann brauchen wir keine Angst haben um unsere Kinder. Die kleinen Kinder. Und für die Großen und für die Familie müssen wir beten, sollen wir ringen und ihnen das Evangelium geben. Aber wir können es nicht machen. Wir können Zeugen sein. Das haben wir als Auftrag. Und der Heilige Geist arbeitet. Der arbeitet an den Menschen. Er arbeitet an meinem Bruder. Er arbeitet an deiner Schwester, an deinen Eltern. Er arbeitet dran. Und er wird es nach seinem Plan tun. Die Jünger in Emmaus haben einen großen Stress gehabt. Die haben das erlebt und sie sind mir so sympathisch. Da laufen sie abends nach Hause, nachdem Jesus gekreuzigt ist, und verstehen die Welt nicht mehr. Und dann kommt Jesus zu ihnen und geht mit ihnen den Weg nach Hause und sagt ihnen und erklärt ihnen mit Engelsgeduld alles, was gewesen ist, wie das aus dem Alten Testament abzuleiten ist, dass er sterben musste, auferstehen musste und dass der Christus doch alles erfüllt hat. Und dann fällt es ihnen wie Schuppen von den Augen. Und das wünsche ich mir, das wünsche ich euch, dass es uns immer wieder wie Schuppen von den Augen fällt. Und wir sagen, ja, ja, das musste so passieren. Und es ist okay. Und dann können sie nicht anders als loslegen, losrennen und das Evangelium verkündigen. Und rennen zurück, im wahrsten Sinne des Wortes, nach Jerusalem und erzählen es. Und dann selbst da, als sie es erzählen, glauben sie nicht gleich alle. Die Jünger untereinander hatten ja Probleme, es zu glauben, als die Frauen kamen und dass Jesus auferstanden ist und was er getan hat. Und das ist mir eine Hilfe, dass der Zweifel in mir bei Gott kein Ausschlusskriterium ist für mich und für dich, sondern dass wir hören dürfen, dass wir klagen dürfen, dass wir fragen dürfen und dass wir gleichzeitig von ihm Antwort bekommen und dass er uns weiterbringen möchte. Und das ist das Wichtige, dass wir da nicht stehen bleiben. Und wenn wir diese Zeitenwende im Licht der Bibel verstehen und der Heilige Geist uns hilft, die Perspektiven zu verändern, dann kann wirklich aus einer Unsicherheit Sicherheit werden und eine Klarheit kommen. Aus Sicherheit entsteht Hoffnung und eine lebendige Hoffnung, eine Gewissheit der Zukunft. Und aus Hoffnung entsteht sogar dann die Sorge um den Nächsten. und das Engagement für die nächsten Menschen einzuladen und ihnen das Evangelium weiterzugeben. Und wir sind motiviert nicht aus dem inneren, eigenen Bewegung, sondern von der Liebe Christi, dass wir das Evangelium weitergeben. Und dann werden wir auch, und das ist das Interessante, was der Geist Gottes bewirkt, Paulus nimmt da so ein schönes Bild, leuchten wie die Sterne in der Nacht, indem wir festhalten am Wort des Lebens, am Evangelium. Weil das wird ein Zeichen sein für die Menschen um uns herum. Und der Heilige Geist möchte das. Er sagt ja selber, wir werden Zeugen sein des Evangeliums und Zeugen seiner Liebe zu den Menschen. Die Menschen werden es wahrnehmen. Und das geschieht, wenn du in deiner Familie bist. Wenn du in deiner Familie lebst als Christ und vielleicht andere das nicht machen. Oder auch wenn ich beim Einkaufen bin oder in meinem Beruf, in meinem Arbeitsplatz bin, dann merken die Menschen definitiv, da ist was anders. Der strahlt was anderes aus. Da muss man manchmal gar nicht viel reden. Und wenn man reden kann, soll man reden. Und dann darf man Evangelium weitergeben und Hoffnung verteilen. Und das ist so gut, weil Paulus sagt, Gott hat uns ja nicht den Geist gegeben der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Kraft, Liebe, Besonnenheit, das ist Gottes Geist. Und Kraft heißt, ich bin gefüllt, ich bin getankt, ich habe meinen Tank gefüllt, ich bin in dem Evangelium gegründet, ich habe das zu meinem Eigen gemacht. Liebe, das heißt wirklich dann den anderen Gutes zu tun, ihn zu erreichen und besonnen zu sein, nicht plump, sondern wirklich in der Weise ein guter Verwalter, guter Haushalter zu sein und Menschen dementsprechend anzusprechen oder ihnen zu helfen. Schritt für Schritt, nicht alles auf einmal, vielleicht braucht das Zeit. Aber das Wichtigste finde ich, wenn der Geist Gottes da ist, dann will er uns verändern und uns auch helfen, Konflikte zu lösen. Und das finde ich das Krasse, was in den letzten Jahren passiert ist. Wie viel ist in Gemeinden kaputt gegangen über solche schlimmen Diskussionen? Die Liebe verloren gegangen, man hat sich entzweit. Man hat verloren, sich gegenseitig stehen zu lassen, Raum zu geben, Toleranz oder auch mal nachzugeben und aus Liebe und miteinander zu suchen. Das ist ein Zeichen des Geistes Gottes, dass er Einheit schafft. Nicht Einheitsbrei, aber ein Miteinanderwollen. Spannungen und Konflikte gibt es in jeder Ehe, in jedem Beruf, in jeder Familie, in jeder Ehe, in den ganzen Beziehungen, die wir haben. Aber der Geist Gottes möchte nicht, dass wir uns da entzweien, sondern er schafft Brücken. Er möchte, dass wir wieder reden miteinander, dass wir Lösungsansätze finden. Bei Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle, weder in der Ehe noch in der Gemeinde. Und das möchte der Geist Gottes wirken. Und ich merke, dass das eine Riesenherausforderung ist für unsere Gemeinde und vielleicht für eure Gemeinde, deine Ehe. Gott möchte das nicht. Gott möchte da reinwirken mit seinem Geist, mit der Hoffnung und mit der Zukunft. Und dann kann man Spannungsbögen aushalten. Manchmal viel mehr, als man sich zutraut. Oder auch wieder vergeben und Vergebung erbitten und sich das zusprechen und wieder miteinander zusammenkommen und Vergebung erleben, praktizieren, sich zusprechen und neue Gemeinschaft erleben. Und das ist so wichtig in unserer Zeit, weil die Liebe, das haben wir vorhin gelesen, wird durchaus verloren gehen. Und das möchte Gott nicht. Er möchte, dass der Geist in uns wirkt. Und dann das Dritte, das, was wir gesagt hatten, nachdem wir vom Ziel her leben und in der Kraft des Heiligen Geistes leben, ist das Dritte, was ich noch kurz anreißen möchte, mit dem Evangelium unterwegs zu sein. Und da kommt eigentlich so ein bisschen das, was ich eben schon gesprochen habe, eigentlich erstmal eine Sammlung, die notwendig ist, bevor ich in die Sendung gehe. Also ich muss mich erstmal sammeln, ich muss erstmal das Fundament schaffen, bevor ich ein Riesenhaus drauf baue. Und das ist so wichtig, dass wir unsere Gemeinschaft pflegen, dass wir die persönliche Beziehung mit Jesus pflegen. Jesus ist eine Person. Und eine Person wie mit Annette, ich habe eine Beziehung, die pflege ich. Wenn ich nicht mehr mit Annette rede und wir nichts mehr miteinander teilen, dann geht die Beziehung irgendwie, lebt sie sich auseinander. Und wenn ich mit Jesus leben will, dann brauche ich da auch Zeit, Reden, Zuhören und Gemeinschaft. Und dann lebe ich da. Und dann füllt mich das ganz einfach. Und dann kann ich aus diesem Zentrum herausgehen. Oder die Bibel in Apostelgeschichte lesen wir das zweite Kapitel, dass sie beständig waren in der Lehre, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Und das ist die Gemeinschaft der Gläubigen, wo ich mich sammle und wo ich genau das erfahre. Geistliche Gemeinschaft, Liebe, Hilfe, Vergebung, Zuspruch, Ermutigung, die ich im Alltag nicht bekomme. Und das brauchen wir, da müssen wir tanken. Und wir brauchen auch Strukturen. Und das ist für unsere Zukunft wahrscheinlich nochmal ganz eine neue Herausforderung, dass wir uns gegenseitig helfen, praktisch unterstützen und in verschiedensten Bereichen, ob das in der Pflege, in der Hilfe ist, ihr macht das als Gemeinde wunderbar. Also da kriegen wir das eine oder andere ja schon am Rande mit und sagen, wow, wie cool helft ihr euch gegenseitig. Und das ist so wichtig und das wird wahrscheinlich mehr Bedeutung bekommen. Wir brauchen dies zu Hause, wir brauchen dieses Miteinander, wir brauchen da diese Gemeinschaft, bevor wir uns dann in die Sendung begeben und sagen, ja, wir haben den Auftrag, wir haben den Heiligen Geist und wir haben den Auftrag. Und dann rein in den Auftrag und der beginnt vielleicht, wie gesagt, in deiner Familie, in deinem Beruf, in deinem sozialen Umfeld. Und da sehen wir ja in der Apostelgeschichte, der Petrus, der hat im zweiten Kapitel sofort Volldampf losgelegt. Da war die Ausgießung des Heiligen Geistes und dann hat er sofort das Evangelium gepredigt und gesagt, hey Leute, hier, ihr. Und das Hochinteressante ist, das müsst ihr mal nachschlagen, zweites Kapitel, die Predigt von Petrus zu Pfingsten. Das direkt dort spricht er davon, dass er sagt, bekehrt euch, kehrt um, glaubt an den Herrn, weil das muss passieren, damit er wiederkommt. Krass, das gesamte Neue Testament ist immer wieder ausgerichtet. Und wenn man das mal anschaut, dann kriegt man wirklich, die leben so zentral, immer mit dem Bewusstsein, der Herr kommt wieder und bald wieder. Jetzt sind wir schon 2000 Jahre weiter und die Gemeinde ist gewachsen und gewachsen. Aber wir verlieren, ich habe es ganz stark verloren gehabt, diese Perspektive zu sehen. Der Herr kommt wieder und alles, was ich heute tue, in der Sendung, in meinem Leben, steht im Zusammenhang mit der Wiederkunft, auf die wir zugehen. Ist krass. Also da tun die unwahrscheinlich. Und die Apostelgeschichte ist ein wunderbares Buch für die Gemeinde, zu sehen, wie lebt man in der Gemeinschaft zusammen, wie hilft man sich gegenseitig, Organisation und bis hin dann, wo es in die Verfolgung geht und drum dran, wie man erleben kann, was sie sich Gutes getan haben. Und die Bibel legt sich dann letzten Endes auch ganz klar fest, als es dann auch natürlich in Auseinandersetzungen mündet mit anderen theologischen Einstellungen mit den Juden, da sagt die Bibel dann ganz klar, passt auf, wir machen vieles, aber an einem halten wir auf jeden Fall fest. Es gibt keinen anderen Weg als Jesus alleine. Und in Apostelgeschichte 4 steht dann, nur Jesus kann den Menschen Rettung bringen. Und da wird heute und auch in der damaligen Zeit schon drum gerungen, ist Jesus alleine wirklich das, was uns rettet. Und die Bibel legt sich da ganz klar fest und sagt uns, ja, nur in Jesus kann der Mensch Rettung bringen. Nichts und niemand sonst auf der ganzen Welt rettet uns. Und Jesus selber sagt es Johannes im ersten Johannesbrief sagt, wer den Sohn hat, der hat das Leben, wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Und da sind sie ganz klar, ganz, wie soll man sagen, kompromisslos. Die Bibel kennt da kein Pardon. Die ist ganz klar, Jesus hat sich so bewiesen, hat das alles gezeigt, wer er ist. Und jetzt ist es das Evangelium, was weitergegeben werden soll. Und das ist unser Auftrag. Und es ist die ganz einfache Botschaft, dass Gott diese Menschen, die Welt und die Menschheit geschaffen hat. Er hat diese Welt geschaffen. Wunderbar. Aber diese Welt ist durch die Sünde von Gott getrennt. Der Mensch getrennt wie die Schöpfung. Und wir schauen es doch an. Die Welt ist so schön und gleichzeitig so gefallen. Sie ist wunderbar und man sieht Gott in der Schöpfung. Man muss nur mal zu uns nach Bayern kommen. Dann merkt man, wie mächtig Gott ist. Wir waren im Urlaub am Königssee. Da stehst du nur und sagst, boah, krass, beeindruckend. Also wo man Gott mal so begegnet. Und wie schön hat er das gemacht. Und trotzdem ist sie gefallen. Ist sie gefallen. Es gibt so viele Probleme in der Natur, ihr wisst es. Und dann sagt uns als drittes Gott zu, in Jesus wird das Problem der menschlichen Sünde, die uns von Gott trennt, gelöst. Er stirbt am Kreuz, er vergießt sein Blut für meine Schuld. Und das ist das Evangelium, das Angebot, das uns Gott gibt und sagt, hier ist es, mein Geschenk, ich tue es. Und dann ist die Einladung da, das anzunehmen, zu sagen, ja, ich nehme das Evangelium an, ich nehme diese Stellvertretung an, dass ich diese Vergebung erleben darf und wieder zurück in die Gemeinschaft mit Gott kommen kann. Und wer das persönlich annimmt, wer das persönlich mal festmacht, der erlebt es. Und ich glaube, das habt ihr, denke ich, soweit alle. Und wer es noch nicht erlebt hat, dem lege ich es nahe. Wenn es nicht sicher ist, dass du Kind Gottes bist, dann komm auf mich nachher zu oder auf eine Person deines Vertrauens und mach es klar, rede mal darüber, dass du Unklarheit hast, dass du dir dessen nicht sicher bist. Wir dürfen sicher sein, weil die Bibel sagt es uns zu. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er die Macht Gottes Kinder zu sein. Und als ich aus meiner traditionellen Gläubigkeit das genau so gemacht habe, deswegen kann ich so auch dafür einladen, in einem persönlichen Gespräch meine Fragen und meine Zweifel geäußert habe und dann gesagt, mal persönlich an Gebet gesprochen habe und gesagt habe, ich möchte dich, Herr Jesus, annehmen. Ich möchte dieses Geschenk annehmen, dass du für mich persönlich gestorben und auferstanden bist, dass du meine Sünde getragen hast und ich dein Kind werden darf. Da hat mich die Sicherheit überrollt. Ich habe wirklich eine Nacht danach nicht schlafen können, weil ich mir einfach so sicher war, was vorher unsicher war. Und ich möchte dich echt einladen, wenn das nicht klar ist, dann, wie ich gesagt habe, komm auf mich zu, komm auf eine Person deines Vertrauens zu. Regel das. Weil wir haben eben gerade hier noch gelesen, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Und wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Und Gott möchte, dass wir leben. Das ist Gottes Plan in dieser Zeitenwende, dass er uns einlädt, bis die Zahl der Menschen voll ist, die er erlöst, die er ruft, die er im Blick hat, die zu ihm kommen sollen. Und dann komme ich jetzt an das Ende, dass wir wirklich erleben und wissen dürfen, wie in dem Buch, was ich gelesen habe, es gibt das Happy End. Leute, all diese schönen Filme, die wir vielleicht schauen und zum Schluss uns schon freuen auf das Happy End, wo das uns vorwegnehmen und dann noch lesen und anschauen, dann ist es so, wir warten auf dieses große Happy End. Das ist nur ein ganz kleiner Abklatsch dessen, was wirklich auf uns wartet. Und mach dir vielleicht heute mal nimm dir die Zeit und nimm das beste Buch, was du dir nehmen kannst. Nimm die Bibel, geh mal ins Neue Testament und schlag irgendein Buch auf, Philipperbrief, nimm einen Leuchtstift und lese mal und mach mal das gelb, was da steht, wenn der Paulus über Herrlichkeit und Ewigkeit spricht. Und mach das mal hell. Und dann, wenn du das fertig hast, das sind ein paar Seiten, nur sind 4, 5 Seiten der Philipperbrief, dann geh mal zu deiner Frau oder zu deinem Mann oder zu dem Freund oder mach es, wie wir es abends zu machen. Wenn ich stille Zeit gemacht habe, kriegt Annette in einem Satz das Ergebnis meiner stillen Zeit. Und mach das. Und sag einfach mal, das ist mir heute wichtig geworden. Das habe ich heute, wow, das ist krass. Das ist der Punkt, der mir heute hängen geblieben ist. Ist einfach eine echte Einladung, eine ganz praktische Sache. Das tut dir gut und das tut der Person gut, der du das schickst. Mach es einfach. Und ja, man kann schön sagen, in dieser Welt leben wir in der Zeitenwende. Und in dieser Zeit wird nicht alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es auch noch nicht das Ende. Das können wir als Christen sagen. Es wird alles gut. Und wenn es jetzt noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Weil für uns als Christen, wir wissen, wo unser Ende ist, wo unser wirkliches gute Ende ist. Und das ist bei Jesus in der Herrlichkeit. Und darauf freue ich mich ganz arg. Und ich freue mich, dass wir das als Christen so haben in einer Zeit, wo vieles unsicher ist, wo vieles unklar ist. Und wir wirklich einen Durchblick gewinnen können, wenn wir im Licht der Bibel die Zeitenwende betrachten. Ich bete noch mit uns. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns das Licht bist auf unserem Weg und dass du die Hoffnung bist, dass du unsere Kraft bist, dass du unsere Liebe bist und unsere Dynamik, die uns bewegen will. Ich danke dir, dass wir nach vorn schauen dürfen auf die Hoffnung der Herrlichkeit, die du uns gibst und gleichzeitig jetzt aktiv sein können, weil wir wissen, wir sind gegründet in dir und deinem Wort und dem, was du uns zusagst. Danke für die Hoffnung der Herrlichkeit. Danke, dass wir in diesen Tag, in diese neue Woche gehen dürfen und voll Freude auf dich warten dürfen. Weil du hast gesagt, du wirst kommen. Und du kommst. Und das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Amen.